Ich habe das alte Nürburgring-Fahrerlager unten, die dunklen Boxen mit den öligen Böden. Und da standen dann diese großen Formel-1-Fahrzeuge. Und ich guckte dann so rein, so mit viel Respekt, auch vor den Fahrern. Und weißt du, wenn du am Nürburgring standst, waren wir meistens am Pflanzgarten unten. Und dann hörtest du an dieser wunderbaren Strecke, durch die Topografie entstellt, die Geräusche lauter und leiser werdend. Und dann hast du so mitgelebt, dass du genau wusstest, am Geräuschpegel, wo die waren. Und dann kamen sie Brünnchen, dann wurde es ein bisschen leiser im Moment. Und dann wurde es ein bisschen lauter und dann wusstest du, jetzt müssen sie gleich, und brachen die da oben raus, aus dem Waldbergabstück da runter zum Pflanzgarten, kommt diese leichte Senke, wo sie sich da angebremst haben. Und dann konntest du denen zuschauen. Du warst ja so die Tischlänge weg von denen, vom Zaun bis zum Auto. Da konntest du sehen, wie sie gelenkt haben und geschaltet haben zum Teil noch. Und das hat mich so berührt. Und da dachte ich mir, was ein schöner Rennsport.
Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten und heute freuen sich ganz viele von euch, das weiß ich, denn ich habe über die letzten Monate und Jahre, muss ich bald sagen, zahlreiche Mails von euch bekommen mit der Frage, wann denn endlich Jochen Maas bei mir zu hören sein würde. Heute. Und nächste Woche. Der motorsportliche Tausendsasser, der im Tourenwagen, im Formelrenner, auf der Rundstrecke und bei der Rallye Paris-Dakar auf Schotter zu Hause war, hat mich in Südfrankreich empfangen, wo er zusammen mit seiner bezaubernden Frau, seinen Hunden und den Katzen lebt. Er hat sich den ganzen Tag für mich Zeit genommen. Es gab viel zu besprechen, es gab viel zu essen und ein bisschen Podcast haben wir auch noch aufgenommen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch meinen heutigen Partner vorstellen. Und das ist der Mercedes-Benz Classic Partner. Das Netzwerk von Spezialisten für euren klassischen Mercedes-Benz. Den für euch und euer Fahrzeug passenden Standort findet ihr unter www.mercedes-benz.de/classicpartner. Classic, zweimal mit C geschrieben. Und die autorisierten Mercedes-Benz-Werkstätten sind nicht nur die richtigen Ansprechpartner rund um euren Mercedes-Benz, sie sind auch attraktive Arbeitgeber. Das gilt auch und im Besonderen für die Mercedes-Benz Classic-Partner, bei denen neben den neuesten Fahrzeug- und Antriebstechnologien zusätzlich auch historische Technik zum Arbeitsalltag gehört. Vielfältig, abwechslungsreich und interessante Themenfelder. Wie könnte es anders sein? Allen, die auf der Suche nach einem spannenden Arbeitsplatz sind, kann ich den Jobfinder unter www.zukunftmitstern.de empfehlen. Dort findet ihr neben Stellenangeboten von Mercedes-Benz Autohäusern auch Angebote für Praktika und Ausbildungsplätze. Sagt es also auch euren Kids und Enkeln weiter, wenn sie gerade in der Phase der Berufsorientierung sind. Dann ist die Seite www.zukunftmitstern.de die richtige für euch. Alle Links und Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und hier kommt jetzt einer, der sein Berufsleben schon hinter sich und glücklicherweise unbeschadet überstanden hat, was man kaum glauben kann bei allem, was er erlebt hat. Aber hört selbst. Hier ist er für euch, Jochen Maas.
Ich bin zur See gefahren, weil ich die Welt sehen wollte. Das war ja eines der Gründe, warum ich Seefahrer. Mein Großvater war Kapitän.
Ja.
Ja, da müsste ich eigentlich schon mal ausholen ein bisschen, weil das war mütterlicherseits, meine Mutter war Münchnerin, mein Vater war Mecklenburger. Und es sind natürlich die Verbindungen, die entstanden tatsächlich in den 30ern. Das war Kraft durch Freude so quasi. Und es ging natürlich darum, möglichst viele Kinder zu haben, damit die Wehrmacht stark genug ist, dass man 45 dann endlich in den Krieg ziehen kann. Ja. Das war ja alles so anders geplant damals. Ja. Und ich will nicht sagen, dass ich bin ja auch nur ein 46er, Gott sei Dank, nach dem Krieg. Aber mein Großvater eben väterlicherseits war Kapitän gewesen und der war aber gegen die Seefahrt und sagte zu meinem Vater, er soll irgendwas machen, was lukrativer ist, als Kapitän zu sein bei einer von den großen Reedereien. Weil da hast du wahnsinnig viel Verantwortung und hast ein Höllendasein im Grunde, weil der ist einmal aufgelaufen vor Holland. Auf einer Sandbank ist zwar nichts passiert und das Schiff kam auch wieder frei irgendwann beim nächsten anschwellendem Wasser. Aber das hat ihn dann schon irgendwo so beeindruckt. Er hat auch den Inseldampfer gefahren zwischen der Insel Pöhl, wo er herkam, wo die lebten, vor Wismar. Mhm. Und da fuhr noch der Inseldampfer. Die hieß auch Insel Pöhl, hieß der Dampfer, oder die Pöhl. Und so hatte ich das alles noch in Erinnerung als Kind. Und das fand ich überromantisch.
Ja.
Und der Vater meiner Mutter, also mein Großvater mütterlicherseits, der war Beamter und war absolut vernarrter Bergsteiger. Der war also ständig im Gebirge als Münchner. Ja. Und das, ich verstehe es. Ich verstehe beide. Ich verstehe auch die Berge und ich verstehe aber ein Meer besser. Und ein Meer gibt mir mehr. Und das sind so Sachen, das hatte also irgendwo sich bei mir so festgesetzt im Kopf. Und als ich dann mit der Schule hin und her, na gut, dann bin ich kurz vor Abi, bin ich dann ausgestiegen, was meiner Mutter natürlich sehr weh tat. Und mir war es wurscht im Grunde in dem Moment. Ich war ein fauler Hund. Also wirklich, das war leider auch so ein bisschen drin. Also was heißt faul? Ich konnte schnell lernen, konnte mich sehr konzentrieren, wenn ich es wollte.
Ja.
Und ich habe dann auch mich immer so durchgewurschtelt über die Jahre. Und das war schon irgendwo ganz bemerkenswert. Da habe ich dann zumindest gemerkt, dass wenn es sein muss, dann kann ich das.
Das ist auch hilfreich.
Ja, ja. Und na gut, aber dann bin ich zur Seefahrt gegangen, mit 17. Und Bananenfrachte. Das war natürlich schön. Ne?
Also du wolltest jetzt nicht irgendwas vor der Insel Pöhl machen, sondern du wolltest die weite Welt
erkunden. Aber natürlich, ja. Die Tropen, die tropischen Meere, ja. Und die Küsten und Panama-Kanal und lauter solche Sachen, das war natürlich traumhaft. Das war Afrika, Südamerika, Nordamerika mit dem Schiff, Skandinavien, Russland war ich auch in Archangelsk, okay. Allerdings auf einem anderen Schiff. Und dann eben Skandinavien, die schwedischen, die Baltik, das war, hat auch was. Und es hat mir sehr viel gegeben eigentlich, weil das ist einfach schön, Schiff. Und auch, ich meine, ich kannte durch das, ich war 8 Jahre im Internat. Mein Vater starb sehr früh. Mhm. Und dadurch war auch der, sagen wir, die unmittelbare Kontrolle des Elternhauses bei mir sehr klein geschrieben. Ja, du hast keine Hand im Genick gehabt, die dauernd dich irgendwo hin drückte. Und mein Vater hatte auch die Tendenz, natürlich, ja. So zu sein. Das ist klar, ja. Jeder will für seine Kinder immer das Beste. Ja. Und du musst das machen. Mhm. Das führte dann letztlich dahin, dass ich dann zu meinen Söhnen, als ich die endlich hatte, sagte, ich kann euch nicht erziehen. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid meine Ersten. Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß eins. Ihr wisst jeden Morgen, was richtig ist und was falsch ist. Und benehmt euch entsprechend. Das ist das Einzige, was zählt. Ich sagte, das müsst ihr, das liegt in eurer Verantwortung, in dem Lebensbereich, über den ihr wirklich Kontrolle habt. Und ihr guckt mich an jetzt so. Und ich muss halt auch irgendwo sagen, das war auch mein Vorsatz immer. Mach keinen Blödsinn. Bleib ehrlich und bleib normal. Und so. Das ist alles, was zählt. Der Rest ergibt sich dann später. Und da kommen dann Sachen auf dich zu, die weißt du noch nicht, die kommen dann. Aber die kannst du besser vielleicht beurteilen und auch besser damit umgehen, wenn du vorher so gewisse Grundsätze dir erhalten hast und so weiter. Und das sind so Sachen, die zählen für mich immer noch irgendwo. Das ganze Leben, ich brauche nicht irgendwie was vorspielen, sondern bleibst so ehrlich, da brauchst du nicht immer lügen.
Jetzt wirst du dran. Das war doch auf dem Schiff ein wahnsinniger Knochenjob, oder nicht? Oder aber war das dann so romantisch, wie du es dir vorgestellt hast?
Nein, es war beides. Natürlich, die Romantik war da. Ja. Das Meer allein, ein Schiff, was durchs Wasser fährt, mit 17, 18 Knoten, hat eine gewisse Romantik in sich. Und ich ging immer die 4-8-Wache. Das war die Wache des ersten Offiziers. Und das war von morgens 4 bis 8 und nachmittags bis abends. Und ich war gerne morgens, bin ich also aufgestanden um 20 vor 4. Jahrelang habe ich das gemacht. Mhm. Und das war toll. Da stehst du nachts auf der dunklen Brücke oben und schaust aufs dunkle Meer. Und in den dunklen Himmel, wenn du nicht gerade wunderbaren Vollmond hast oder irgend solche Sachen, und dann kommt der Sonnenaufgang. Und je nachdem, in welchen Fahrtgebieten du dich befindest, hat das sehr viel Faszination, weil das Meer ist lebendig. Du siehst dann wirklich die Wale. Also wir hatten noch Pottwale, jede Menge, die sprangen zum Teil fast ganz aus dem Wasser. Das war schon beeindruckend. Das war eigentlich die schönste Zeit, die ich so empfunden, viel in meiner Jugend empfunden habe, so diese Freiheit auch.
Das hast du am Schiff. In den Häfen gemacht. Ich glaube, früher,
ich ging Nachtwachen, ja klar.
Ja, genau, da bist du ja nah, also ich wohne direkt fast am Hafen und da gucke ich dann immer wieder drauf und das wird heute immer gesagt, die haben so schnelle Umschlagzeiten, das ist dass du ja. eben nicht mehr auf die Reeperbahn kannst als genau, Kapitän ja. oder als Schiffsbesatzung, sondern du bist da. Und ich glaube, da hast du noch eine andere Zeit erlebt, oder wo man in den Häfen vielleicht noch was angucken konnte oder so.
Das ist völlig richtig. Ich habe genau dann auch, als die Containerschiffe kamen, aufgehört.
Ah, okay.
Und dann kam es auch zufällig, kam ich dann mit der Rennerei in Verbindung und habe dann das gespürt, hautnah plötzlich, die Sensation des Rennens, das Geräusch, der Geruch, die schönen Autos, das waren die kleinen Puch, 500, dann die 800er, die 1000er, Fiats und die Abarths und so weiter. Und dann die 1300er GTAs, dann schon die Glas, die damals fuhren. Und dann kamen die Boliden, das waren die 1600er. Das waren Boliden schon, die großen GTAs. Die fuhren richtig flink. Das waren tolle Autos. Und dann durch die BMW, die 1800er, die damals auch gekommen waren schon. Und das waren tolle Autos, wunderschön. Und ich habe das mit einer Freundin im Wald, die war Streckenposten, in Eberbach, am Neckar, am Neckar hin. Und wir saßen da oben in der ersten Kurve und du hörtest den Start unten und dann hörtest du die kommen und dann wurde es natürlich lauter und dann kamen die ums Eck und dann wieder, also links oder rechts hoch den Berg und dachte ich mir, mein Gott, das ist ja toll, das machst du jetzt. Ich hatte mit der Rennerei ja nie was am Hut. Das war für mich nicht gerade fremd. Ich habe es mir angeguckt, wenn ich konnte, irgendwie so mal gelegentlich Fernsehen, gab es ja schon, aber die Formel 1. Und meistens haben sie es dann übertragen, wenn irgendwas passierte. So Monaco, dann die Unfälle in der Schikane mit dem Dings, der Verbrannte damals. Und das war dann natürlich immer sehr befremdlich und ich guckte das immer an und so weiter und empfand eine tiefe Zuneigung zum Autofahren. Autofahren war, das war toll. Das war die Ästhetik des Fahrens, die mich so fasziniert hatte. Und ich fuhr gut. Ich fuhr bestens. Ich konnte alles machen mit den Autos. Ich konnte driften und rumdrehen und schleudern und alles Mögliche. Und es ging mir so völlig natürlich, wirklich durch die Hände, sagen wir so. Das sind schon Sachen, ich fuhr besser als alle Leute, die ich kannte.
Mit was für einem Auto? Was hattest du?
Mit Volkswagen.
Im
Käferchen.
Ja.
Aber auch mit dem Käfer konnte man gut fahren. Okay. Wenn man das schön machte, sauber. Naja, und so ein Zeug. Also ich bin einmal mit dem Gerd Schüler gefahren. Und der saß nebendran und er war sehr beeindruckt von meinem Fahrstil. Ich fuhr noch keine Rennen. Ja. Er fuhr immer schon die Bergrennen damals bei dem Hähn, wo ich arbeitete. Dann später. Naja, gut. Es war eben dann die Sache, da guckst du das an und du möchtest es dann tun und sagst dir, das ist es jetzt, das machst du jetzt. Und dann hast du plötzlich eine Zielrichtung. Und dann kommt die nächste Frage, wie? Du musst dich also irgendwie dahin arbeiten. Und das habe ich auch geschafft, indem ich dann bei einem Alpha-Händler arbeitete, der einen Rennwagen hatte. Und der Mann, der war sehr hilfreich und der war ein super Charakter irgendwo. Der natürlich alle mit Ecken und Kanten versehen, aber völlig normal. Da hatte er ein Geschäft. Der war einer der erfolgreichsten Alpha-Händler in Deutschland.
Hähn in Wiesbaden war das, ne?
Der war in Mannheim.
In Mannheim.
Ja, genau. In Wiesbaden war ein anderer schon wieder. Aber der war auch gut, der war auch netter. Ja. Firma Kleiner, wie der hieß, der fuhr auch GTA. Ja. Aber nicht so gut wie wir. Naja, und so Sachen. Also dann habe ich mich da tatsächlich reingebracht in das Thema Rennen. Naja, und so ging es dann los. Na gut, das ist dann eine wunderbar leicht nachlesbare Geschichte, wenn ich das alles so erzählen will. Es zieht sich wieder hin.
Aber du kannst ja von deinem ersten Rennen erzählen. 1968 war das, oder?
Das erste Rennen tatsächlich war Eberbach.
Ja.
Und er sagte, meinst du kannst da fahren? Bei mir gingen alle Alarmdinge an und sagte, aber selbstverständlich kann ich da fahren. Ich dachte schon an GTA oder irgend sowas. Sag ich, mit was soll ich denn fahren? Ja, die Klasse ist nicht voll, du musst mit der Giulia Super fahren. Und so habe ich gesagt, ja, okay, fuhr wir Wagen. Fuhr ich mit der, wurde ich Zweiter hinter unserem Rennfahrer. Das war der Stenzel aus München. Super netter Kerl. Und der Gerd Schüler hat einen Unfall gehabt im Werkswagen von Auto Delta in Monza und hatte sich den Rücken ziemlich verletzt, sodass er dann nicht mehr bei Alpha fuhr. Fuhr dann später für Ford, fuhr dann die Bergrennen eben. Und da fuhr ich immer gegen Ford, 69. Aber die waren immer ein bisschen schneller, die Escorts. Die waren ein bisschen weiter schon von der Fahrwerksentwicklung und so weiter. Und der Gerd fuhr auch gut. Und ich konnte ihn immer fast schlagen, aber nur fast. Das war dann 69, fuhr ich dann sehr viele Rennen, immer Bergrennen und gelegentliches Rundstreckenrennen, was wir dann auch durch Tricksereien auch meistens gut gewannen. Da gab es ja die Gruppe 2 und die Gruppe 5. Und um Gruppe 5 zu sein, das war dann eine andere Kategorie, Volkswagen GTA, genau das gleiche Auto. Da haben wir da kurz den Sitz ausbauen oder sonst irgendwas, so, so Geschichten. Ja. Und dann wurde es eine andere Gruppe.
Ja.
Dann, ne, und so weiter, naja. Aber das konnte ich dann meine Gruppe immer gewinnen. Wie die anderen am meisten, da war der Schulze aus Berlin, der Herbert. Und das war schon schön. Also das ging mir alles so locker von der Hand, wirklich.
Aber, wie hast du das geübt? Also ich meine, hast du das irgendwie dir mal beibringen lassen oder hast du wirklich alles selber einfach
mit dem Käfer? Das hast du sofort. Das habe ich gespürt, das habe ich erfahren.
Ja.
Das habe ich nicht lernen müssen, das wusste ich einfach. Genau wie Segeln oder auch Fliegen. Ich flog ja später auch kleine Maschinen und hatte einen Flugschein gemacht in Südafrika. Und Fliegen ging mir auch so leicht von der Hand. Das flog halt, ne?
Unglaublich.
Das war toll.
Und Ideallinie und so, das hast du alles.
Ach, Ideallinie ist doch. Ideallinie ist immer. Die ergibt sich aus allem.
Überbewertet.
Eine Ideallinie, gut, das ist. Die ergibt sich tatsächlich. Du fährst ja deine Kurven vorher ab und du schaust immer, wo es lang geht und du weißt, wo der Mittelpunkt der Kurve ist und das Zentrum. Das hatte ich einfach schon in mir. Ich bin 14 zum ersten Mal gefahren, Volkswagen meiner Mutter. Da haben wir uns gedreht. Das war eine ganz witzige Sache. Wir fuhren in den Urlaub. Meine Mutter und ich, also in die Ferien damals runter nach Italien. Und da war ich irgendwo, fuhren wir durch die Schweiz, irgendwo, es war nass. Und die Straße, da liefen so Maschinen drüber, da waren Apfelplantagen links und rechts und das und jenes. Und dann hat sie sich da so verhüpft, ein bisschen mit dem Volkswagen. Und da rutschte dann, die Reifen waren ja damals auch nicht so griffig vielleicht, wie sie heute waren oder heute wären. Und dann ist sie rückwärts so in den Apfelhain runter. Nichts passiert, aber sie war ganz, ganz blass, hat sich die Fingernägel abgerissen da vorne an dem Lenkrad, an diesem kleinen Rähmchen da drin, wo du noch hupen konntest mit. Also sie saß dann da und oben hielten vier dann. Zwei Männer kamen runter mit langen Mänteln und machten die Mäntel auf, voller Schmuck, Uhren und so weiter. Meine Mutter, na, ich kaufe euch nichts, ich habe mich gerade gedreht. Das war schon witzig. Aber ich habe das so nebendran beachtet und ich habe mich auch nicht erschrocken dabei. Ich dachte mir, na, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich sage, weißt du was, Mütterchen, jetzt fahre ich. Ja, 15 war ich da. Sagt, na, Putz, das geht doch nicht, kannst du nicht fahren. Du darfst gar nicht fahren. Ja, sag ich, weiß ich auch, aber du kannst ja nicht mehr fahren, sag ich. Du hast dich hier zu erschrocken, du kommst doch nicht mal mehr von da hoch wieder auf die Straße. Ich mach das schon. Ich fuhr dann tatsächlich bis Rimini oder Regione, wo wir hinfuhren, von da oben runter noch. Und bei jedem Polizisten ist er da, und das Armaturenbrett, aber ich bin wunderbar gefahren, es hat mir Spaß gemacht und war völlig harmlos. Und ich bin runtergefahren, seitdem fuhr ich halt immer noch. Das war mit 15, 16, 17. Und ich konnte es halt. Ich habe das Auto nachts aus der Garage geschoben, ums nächste Eck und fuhr den nächsten Ort und machte da meine Pirouetten da auf diesen nassen Blaubasaltplätzen und so weiter, bis die Fenster aufflogen. Hau ab, du, die holen die Polizei. Weißt du, die hörten das Jaulen von dem Volkswagen-Motörchen. Na gut, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe es wieder reingeschoben in die Garage. Und so, also heute kannst du Sachen nicht mehr machen. Logischerweise.
Ja.
Und mir ging es nicht um die Geschwindigkeit, es war die Ästhetik des Fahrens.
Ja.
Das war die Kunst, ein Auto so zu bewegen, dass es schön flink fährt. Übersteuernd habe ich eingeleitet, gerne auch, und bin dann eben so übersteuernd gefahren. Naja, und so ein Plätzchen. Aber das sind so Sachen, die konntest du eben. Und das hast du dir viel aneignen können schon in der Jugend. Deswegen, ich brauchte keinen Fahrlehrer oder was auch immer. Als ich meinen Führerschein machte, da war ich in der Adelsmarine noch. Da stand ich in Hamburg an Landungsbrücken oben und rief an und ich wollte fahren, das war ein Samstag. Und ja, Seemannsfahrschule. Ja, guten Tag, Seemann so und so. Ich würde gerne meinen Führerschein machen. Ja, ist wunderbar, kommen Sie am Montag vorbei. Sag, können wir nicht gleich anfangen mit der ersten Stunde? Hier, ich bin in Landungsbringer. Nee, kommen Sie erst mal am Montag bitte vorbei. Naja. Und so waren es auch 5 halbe Fahrstunden. War das absolute Minimum, was du machen musstest, halbe.
Ja.
Und ich fuhr natürlich, ich sag, ja, fahr mal da mit dem, der möchte seinen Führerschein machen. Ja, das war so mein Fahrlehrer, ein Jüngerer auch. Und ich fuhr mit ihm, sagte, ja, fahr mal. Und sagte, fährst du gut Auto? Sagt er, bist du schon mal gefahren? Sag ich, ja, bin ich schon. Ich fühle viel besser wie er. Das waren so Sachen. Naja, gut, das ist einfach. Ich hatte dann am Freitag hatte ich meinen Führerschein.
Der billigste Führerschein, den man machen kann wahrscheinlich.
Ja, das war traumhaft. Ja. Das ging alles über die telegrafisch, über die Polizei in Frankenthal, wo wir wohnten damals in der Pfalz. Die Theorie habe ich abgehakt, diese drei Alternativantworten. Ne, was immer da. Ich sagte, wissen Sie es nicht? Ich sage, ich bin fertig. Ich sagte, gibt's nicht. Guck dir kurz durch. Alles so angeschaut. Ich sagte, das stimmt, bist fertig. Alles gut. Und dann sind wir zu dem Chefprüfer gefahren. Der lebt in so einem coole Sachs- und Einbahnstraße mit dem Wendekopf und so zweistöckige Häuser. Hübsch, Vorstadt halt irgendwo in Hamburg. Und stand oben auf dem Balkon und wir hielten dann an. Und während wir dahinter fuhren, sagte ich zu meinem Fahrlehrer noch, ganz vergessen, ich wollte ja noch meinen Motorradführerschein machen. Sag, ich rede mal mit ihm. Na gut, wir stiegen aus und kann er fahren, schrie er runter. Rief er runter, schrie nicht. War ja nicht weit weg. Sagte, ja, fährt prima, sagte, der wollte seinen Motorradführerschein machen. Guckte mich an, sagte, kannst du Fahrrad fahren? Sag ich, natürlich kann ich Fahrrad fahren. Da kannst du Motorrad fahren. Fahr mal eine 8, Schlüssel runtergeworfen von der Vespa. Ich bin eine 8 gefahren, ich hatte meinen Motorradführerschein. Ich fuhr dann seitdem mein Leben lang Motorrad, nebenbei noch. Ja. Keine Rennen, außer in Kenia, so ein bisschen Motocross, die ich da mit einem Freund fuhr aus Kenia. Mhm. Und das ging auch prima, aber das war schon, du merktest, das ist eine andere Kondition, die du brauchst dafür. Da kriegst du also diese Verhärtung im Unterarm, weil du, da kannst du kaum mehr vom Gas gehen, weil da alles steif wird. So von, aber das sind so Sachen, das ist eine Übungssache. Ich bin ganz gut gefahren, aber hat mich dann nicht früher schon Autorennen dann. Das hatte dann absolute Priorität. Ich meine, ich habe die Geschichte eigentlich schon sehr oft erzählt, aber der Witz war der, dass ich Ende 69, als ich immer gegen die Ford fuhr, eingeladen wurde, Ende des Jahres, zu Probefahrten in Zandvoort. Ich sag, toll. Der Hähne war wieder auf Weltreisen, weil er seinen Händlerwettbewerb gewonnen hat, okay, mit seiner Frau. Und naja, ich fuhr dann nach Zandvoort mit einer alten Julia Super von dem Auersberg, Alfie. Netter, ne? Und ich war noch nie in Zandvoort. Und zwar im Winter. Und wir fuhren mit der Julia Super dahin. Und ich kam da an, da waren 30 Mann da. Formel 1 Leute, viele. Und die schnellsten Tourenwagen-Leute aus England und aus dem Rest von Europa und hin und her. Und Escort und ein Capri hatten wir da als. Aber die Escort, mit denen sollte man fahren. Naja gut, ich habe gesagt, kann ich ein paar Runden fahren, erst noch mit der Julia Super, dass ich überhaupt weiß, wo es lang geht, weil ich die Strecke ja nicht kannte. Bin ein paar Runden fahren, fünf Runden durfte ich dann noch fahren im Rennwagen. Mal, ja. Und der Helmut Marko, der Klemse, der Manny Moore, das waren die beiden Werksfahrer, also Klemse und Moore. Ja. Und der Marko und ich, wir fuhren dann, wir waren alle innerhalb von 4/10 die gleiche Zeit. Und schon hatte ich einen Vertrag.
Okay.
Also Montagmorgen bis bei uns im Büro in Köln.
In Nerpasch.
Nerpasch und Kranefuß.
Und Kranefuß, ja, klar, genau. Ja, das dreamt ihr.
Ich war im Büro, ne, da saß ich da auf meinem Stühlchen und vorne saß der große Tisch, Nerpasch, Kranefuß. Ja, und ich saß da auf meinem Stuhl und guckte die so ganz gespannt an. Also gut, sagen sie, wir geben dir ein Auto. Ja, so ein Ford Capri S, die waren ja schön, damals habe ich geliebt, die Autos. Ja, wir helfen dir auch mit der Wohnung, wenn du willst, in Köln. Und wir helfen dir auch mit Steuern, dachte ich mir zum ersten Mal, Moment, also geht es doch ein bisschen ums Geld. Steuern, musst du was verdienen, um Steuern zu bezahlen. Ich hatte ja nichts verdient bei dem Hähn. Da war ich als Lehrling drin, damit ich nicht zur Bundeswehr musste. Da hatte ich noch einen Lehrvertrag unterschrieben. Ja. Die Bundeswehr hat mich zwar nicht negativ berührt irgendwo, ich wäre auch gerne hingegangen, aber ich wollte ein Rennen fahren. Und da habe ich 150 Mark im Monat verdient.
Konnte man davon noch eine Wohnung zahlen? Oder hat das
nein. Ich wohnte bei meiner Mutter, ja, okay, oder bei einer Freundin. Ja, ja. Die studierte noch. Lehramt. Ja, okay. Naja, die Emily. War eine witzige, nettes Mädel. 150 Mark. Das ist dann im Jahr nicht viel. Ne? Mal 12. Du hast 1400, so irgend sowas, ja, im ganzen Jahr,
ja,
eingenommen.
Ja, schön.
Da konntest du gerade mal eine Pizza essen oder zweimal vielleicht im Monat.
So. War deine Mutter wahrscheinlich beruhigt?
Ja, meine Mutter, ja, nee, ja. Meine Mutter, ich lag ja nicht auf der Tasche.
Ja, okay.
Die habe ich nie gefragt nach Geld. Die hatte ihre Arbeit gehabt und das und jenes. Da kam die Frage, was willst du verdienen? Das ist natürlich eine selten blöde Frage, die du einem Jungen stellst, der gerade jetzt mal in das ganze Ding reinschnuppert, in die große Rennerei. Wenn du willst, Werksfahrer zu sein. Bei Ford, was willst du verdienen? Ich guckte die an, ganz verwirrt, und hatte nicht die geringste Ahnung, was mir da irgendwie zu viel, zu wenig, du kriegst keinen Henkel dran. Du weißt gar nicht, was viel ist. Du weißt doch nicht, was zu wenig ist.
Klar.
Und so weiter. Die guckten sich an, grinsten sich an und dann haben sie gesagt, okay, wir zahlen dir 70.000 im Jahr. Ja, ich fiel von meinem Stuhl und dachte mir, das ist okay. Das war ja auch okay, verdammt, das war viel Geld. Und das war doch toll.
Ja.
Und plötzlich war ich Werksfahrer. Und meine Lehrzeit plötzlich
das mal Einstieg,
ad acta. Und dann die nächste dussliche Frage kam von den beiden wieder, was willst du denn fahren? Ich habe gesagt, Moment, ich dachte, wir hatten einen Plan für dieses Jahr. Ja, da wird noch nichts draus, weil das Auto nicht fertig ist, weil der Mann, der die Autos baut, ein Amerikaner, der McNamara, der lebt in Lengries, der hatte irgendwo so seine Bude da und baute tolle Autos. Der hat die schönsten Cabrios gebaut. Das war der Peter Reinhardt, der ihm die gebaut hat, der war bei Penske gewesen.
Mhm.
Und er kam zurück und er wusste, wie man Autos baut. Rennwagen und das, nee, Tourenwagen, solche, diese Art.
Mhm.
Aber die waren dann nicht so weit und die mit den Motoren auch noch nicht so, die Essex. Und der Peter Reinhardt ging dann und der McNamara dann wieder zurück in die USA, mhm, um für Andretti damals ein Indie-Auto zu bauen. Und da war das natürlich eingeschlafen mit, ja, Ford Köln. Deutsche Bergmeisterschaft. Naja, aber ich bin ja gefahren und ich war auch schnell und habe einmal nur ein Auto kaputt gemacht. Da hatte ich ein Glück. Na gut, das war schon, dachte ich mir, jetzt hast du gesponnen, Mars. Wirklich. Du hast unkonzentriert und das darf nicht sein. Das kannst du nicht erlauben.
Du hast.
Gut, und dann bin ich. Ist mir nichts passiert, ich bin durchs Fenster rausgeflogen so neben und hatte bloß so leichte Dinger da, so an Fingerkuppen, so leichte Wunden da, aber lächerlich. Aber ich wusste, mir liefen die Kühlen, die Tränen runter, weil ich dachte, jetzt hast du dir deinen ganzen Lebensplan kaputt gemacht, du Idiot.
Aber hinter dir ist der Baum eingeschlagen, oder?
Hinter mir, ja, ist, genau.
Das war,
Gott sei Dank, ging also der kurz noch auf vorher.
Ja.
Ich hatte diese Hubschraubergurte zum ersten Mal, mhm, da drin und der war aufgegangen und ich beugte mich so nach vorne und es ist der Bumm auf dem Baum. Ne? Und das Auto war so gebogen, das Dach, alles. Hätte ich so gesessen, weiß ich nicht, ob ich es überlebt hätte.
Mhm.
Wirklich, also zumindest. Also das war schon mein erster unglaublicher Schutzengel, der da über mir schwebte, wirklich. Und naja, aber es war der einzige Unfall, den ich dann hatte. Ich habe mich später mal Dings in der Valhalla unten beim Bergrennen habe ich mich nur einmal überschlagen, aber das war nur so reingekugelt in Dings. Das war irgendwie auch ein Fahrfehler natürlich, aber das war schlecht erkennbar, weil da war die Straße sehr dreckig,
ja,
gewesen von einem anderen Auto und hinterher, da bin ich rausgerutscht und bin so leicht an die Leitplanke und die habe ich dann so rüber gedrängt und dann war ich da, lag ich da unten im, war nicht viel kaputt am Auto. Aber na gut, bei dem ersten Jahr. Und ich musste dann hoch. Ich bin dann hochgegangen zur Straße und es war dann schon kurz vorm Ziel. Und da kam der Hähne und im ersten Lauf war ich wieder Tagesschnellster gewesen. War schon mal was. Und da kam er an, ganz freudig, weil ich hatte vorher auch ein Rennen gewonnen. Bergrennen habe ich ja alle geschlagen.
Mhm.
Die ganzen Formelautos und Carreras und alle schnellen Autos, die waren alle hinter mir. Warum? Es war ein bisschen nass. Und im Nassen war ich einfach schnell, weil ich so sauber gefahren bin. Und dann sagt er, und wie lief's? Und dann guckt er mich so an. Hast du ihn rausgeschmissen? Ja, leider. Das war wohl nichts. Der kaute 20 Minuten lang auf der Lippe. Sagt er, dann bauen wir den anderen auf. Wir hatten noch einen im Garten, der war also noch nicht zusammen, so richtig zusammengebaut. Dann bauen wir dann wieder auf. Und wenn du solche Leute nicht hast, die dir da unter die Arme greifen, bist du schon wieder weg.
Das ist vorbei, ja.
Schon wieder vorbei.
Ja.
Und das sind so Sachen, das Glück. Und du musst auch irgendwo doch das Vertrauen schon geweckt haben, dass sie in dich setzen. Weil ich fuhr ja gut und ich fuhr auch schnell. Und das ist das eine Mal, wo ich wirklich so nachlässig, da war vor mir einer rausgeflogen, dem habe ich noch so nachgewunken, warum geht der? Den kannte ich gut, der flog in so ein Scheunendach oben rein, das was unten war, weil war nichts passiert.
Ja.
Und da kam ein langer Rechtsbogen, da war ziemlich undulierte Straße und ich fing an, mich so ein bisschen querzustellen schon. Und da habe ich gemerkt, den kriegst nicht mehr.
Scheiß Gefühl.
Hab nicht mehr gekriegt.
Ja, ja.
Und das war dann, dachte ich mir, wie blöd, wie selten dumm kann man sein, wirklich. Naja, sicher, aber das sind so die Sachen, das sind die Erfahrungen, die dir erlaubt sind, zu erleben und zu überleben.
Mhm.
Und das sind, ich weiß, ich bin da später oft schon rumgegangen und ich hatte so ein paar Unfälle auch dann später in der Formel 1. Weniger mit Sportwagen eigentlich nie, Gott sei Dank. Außer als mir Striezel beim Nürburgring hinten reingefahren ist. Naja, aber ist eine andere Geschichte.
Ja, komm auch noch drauf, ja.
Naja, ja. Und dachte ich mir, wieso durfte ich das alles überleben? Wirklich, das ist schon, was ein Glück. Du brauchst manchmal, dass du das alles so wegstecken kannst. Ich hatte Unfälle, wo der Sprecher sagte, ja, der Mars ist tot, sowas kannst du nicht überleben. Und ich hatte gar nichts. Ich habe es dann rausgestellt aus dem brennenden Auto und ich hatte nichts.
Du redest von deinem letzten Formel 1 Jahr auch.
Das war letzte Formel 1, ja.
Ja,
in der Kastelle.
Ja.
Und zu Hause saß meine Frau im Fernsehen.
Mhm.
Und der Sprecher sagte, ja, der war ja ein netter Kerl, aber das ist er leider. Dabei sieht so aus, als wäre er ums Leben gekommen dabei. Naja, bin ich runter und hatte nichts.
Unglaublich, aber ich glaube, du warst auch extrem kräftig, oder? Also sehr sportlich.
Ja, die Kraft allein, das war, ich hatte eine Grundfitness, die hatte ich immer. Ja.
Mhm.
Aber ich hatte auch, ich sage mal so, eine gewisse Flexibilität und eine Reaktionsfähigkeit, die mir auch gewisse Dinge, die mich anders bewegen ließen, vielleicht. Ich weiß es nicht, was es sonst sein kann.
Mhm.
Das Glück, reines Glück.
Ja, vielleicht, ne? Wie Hans im Glück. Hans Herrmann hat ja auch einige Unfälle überlebt.
Der erste Unfall, den ich hatte in der Formel 1 damals mit dem ATS in Silverstone, da brach hinten so ein Uniballgelenk ab von der Schubstrebe und das Rad klappte so nach außen und dann bin ich so mit 270 so links in die Befestigung so dran entlang und dann habe ich mir alles gebrochen so links. Das spürst du. Das hast du mitgezählt. Hast du das und das und dann Motor flog weg. Gott sei Dank brannte das Auto nicht.
Ja.
Da wäre ich ja nie rausgekommen. Das war ja so verbogen, dass ich da drin so war. So fest, so Rad hatte ich vor der, das linke hatte ich so vorm Kopf und in meinem Sitz da drin. Ich musste so ewig warten. Da waren da keine Streckenposten, war niemand da. Da kam irgendwann die Mechaniker runter, die haben mich gesucht. Ich sag, pass auf, mein linkes Bein, ich war da wieder ohnmächtig, dann war ich wieder da und hin und her. Und das tat, du hast keine Schmerzen. Das spürst du nur später dann ein bisschen und so, aber das war nicht das Problem. Ich dachte mir, naja, da war ich in Northampton im Krankenhaus, die Ärzte waren super gut. Die haben mich gleich operiert und es schien mein Kopf wieder aus Knochenschabung, Abschabung haben sie wieder einen Kopf gemacht, also so ein Tibia, das oben der Oberschenkel, da wieder ein Bett hat unten, der Knochen und so Zeug. Ne? Das haben die alles in oben dann eben mit Platten und 12 Schrauben alles gemacht. Mr. Kopp. Super netter Kerl. Am nächsten Morgen kam er an und sagte, it never rains, when it rains, it pours. Ja, es regnet nie. Nur, sagt er, sonst gießt es immer gleich, wenn es regnet. Sag ich, warum, was ist denn jetzt? Sagt er, du hast ein Loch in der Lunge. Ich sage, ein Loch in der Lunge. Das war sehr abstrakt für mich, so ein bisschen. Ein Loch in der Lunge. Naja, sagt er, also rumgehört. Und sagt er, es ist hier. Sagt er, ich mach mal oben. Sag ich, wie willst du das machen? Sagt er, machen wir hier gleich, machen wir ein kleines Loch rein und dann kriegst du Kanüle rein, dann kann die Luft raus aus dem Zweifelraum da, von der Lunge, von der linken Seite. Hat er kurz was reingespritzt, so eine kleine Betäubung, oben aufgeschnitten und dann Kanüle rein. So am nächsten Morgen war es dann schon wieder recht gut, hat es wieder rausgezogen, zugenäht. Da hatte ich ein Jahr lang kein Problem mehr. Ich konnte lange nicht, durfte nicht auftreten, damit es Zeit hatte zum Festwerden. Schienbeinkopf. Jetzt habe ich immer, bin ich mit meinen Krücken hier unten, lebte ich da mit meiner damaligen Frau. Und das hatte ich ja schon den Innes, meinen ersten Sohn. Das konnte ich nicht gehen, hatte ich immer die Krücken an. Dann habe ich vor lauter, ich wollte ja wieder fahren. Und war völlig klar, dass ich wieder fahren würde. Ich hatte auch keine Angst vor irgendwas da. Dann habe ich Handstände gemacht mit den Krücken. Dachte ich mir, Maß ist nicht übertreiben. Wenn du jetzt nicht mehr tust, dann richtig weh. Aber ich bin nicht hingefallen. Also ich,
wie lange musstest du da aussetzen?
Naja gut, das war passiert, ich weiß gar nicht mehr genau, im Juni, Juli, irgend sowas. Ja. Und dann den Rest des Jahres. Ja, ja, und dann klar. Die ersten Tests war da wieder in Silverstone mit dem Arrows. Hm. Und es ging gut, super, hat Spaß gemacht. Und das sind so Sachen, ich dachte immer, wenn du einen Unfall hast, dann bitte so, dass das wieder zusammenwächst alles und dass du wieder weiterfahren kannst. Nicht, dass du da im Rollstuhl sitzt, und was ja auch vielen passierte. Da hatte ich also mehr Glück als Vaterlandsliebe da wirklich. Das war schon enorm.
Das erste Jahr bei Ford, wie hast du das empfunden? Also wie waren die Rennen, wie war die Szene?
Nein, das war gut, weil die haben gesagt, okay, was willst du jetzt fahren mit dem Dings? Willst du die Europa-Bergmeisterschaft fahren? Sag ich, ich fahre alles. Ich sag, logisch, ich fahre alles. Okay, fährst du die Europa-Bergmeisterschaft. Holst das Auto, fliegst runter nach Marbella, holst unten das Auto ab vom Banzhaft, das war unser PR-Direktor von Ford. Da hat er sich mal wieder ein Capri mit einem V8 bauen lassen. Den holst du ab, bringst ihn wieder zurück. Du kannst mit dem noch trainieren, oben in Montgenis, das erste Rennen war in Spanien, hinter Barcelona, so am Anfang der Pyrenäen. Habe ich runtergeflogen, habe es gemacht, bin dann im Auto raufgefahren und war dann in einem wunderschönen Hotel, diese was das waren, so alte Burgen, Klöster, Schlösser als Hotels, jetzt umgebaut und wunderschön. Das war ein Traum, war der einzige Passagier, hätte ich fast gesagt, ich war der einzige Gast im Haus. Riesenfeuer, also Riesenkamine drin, die brannten alle und die waren nett. Und die Spanier da, na gut. Ich bin dann jeden Tag rauf und runter gefahren, rauf und runter, bis mir schlecht wurde zum Trainieren. Na gut, dann bin ich das erste Rennen gefahren und dann stand ich zwischen lauter relativ einfachen Autos. Und du hast schon gesehen, die standen da vor dir, waren noch so ein paar Seats und die haben dann die Kupplung kommen lassen und dann trampelten hinten die Achsen so, und wie sie losfuhren, dachte ich, so arg Konkurrenz ist es ja nicht. Ne? Na gut, ich bin dann hoch und dann auf der halben Strecke blieb der Motor stehen. War eine Nullnummer, es war nur ein Lauf, 7 Kilometer lang theoretisch. Und das nächste war dann Mont Ventoux, 23 Kilometer hier unten, in Südfrankreich. Und ich fuhr gegen Furtmeier damals mit dem Schnitzer Coupé. Und die BMW waren etwas schneller als wir. Die waren einfach, die hatten ein bisschen mehr Kraft und die Autos waren sortierter und irgendwo, aber ich war immer knapp dran, aber ich konnte sie nur zweimal konnte ich ihn schlagen. Das war einmal im strömenden Regen im Schauinsland, das andere Mal in Trento Bondone in Italien. Es war eine wunderbare Zeit, weil du hast immer eine ganze Woche trainiert. Du musstest ja wirklich jeden Meter kennen. Und du hast immer die Stellen gemerkt, wo du zum Reinfahren hattest für die Kurve, für die Ideallinien und hin und her. Und es war optimal. Und ich fuhr dann immer so ein bestimmtes Kurvensegment. Das waren also fast nur Spitzkehren bis hoch, 12 Kilometer lang. Und da lagen zwei Mädchen im Garten und sonnten sich da. Und an dieser Stelle bin ich sehr viel rauf und runter gefahren, bis sie irgendwann am Zaun standen und haben mich angehalten.
Ja.
Ich sagte, die Stelle müsstest du jetzt eigentlich wissen. Ich bin ja froh, dass ihr mich jetzt endlich entdeckt habt. Naja, also, da waren wir mit denen. Oder ich war mit denen dann zusammen die ganze Woche, mit ihren Eltern in dem Häuschen da, die hatten es gemietet. Sind runtergefahren zum Gardasee zum Schwimmen und das und jenes. Ich hatte ja mit keiner was, aber das war einfach nett. Das war einfach nett.
Wie soll das jetzt glauben?
Das ist leider wahr.
Ja, wenn die gewusst hätten.
Die schlimmsten Versuchungen sind ja die, denen du nicht erlegen bist. Dann kam Cesana Sestriere, da wurde ich immer wieder Zweiter. Und dann kam, wie gesagt, Schauinsland. Das war auch gut. Aber ich wurde als Zweiter dann in der Europa-Bergmeisterschaft. Mehr ging nicht. Aber zwischendurch hat mir Ford ermöglicht, Rundstreckenrennen zu fahren mit einem Schnitzer. BMW. Okay. Mit den 2 Liter schönen Autos habe ich alle gewonnen. Das war locker. Und der Striezel fuhr damals schon mit dem Köppchen BMWs. Aber die habe ich alle, die Rennen habe ich gewonnen. Da hast du dann so die ersten Rundstreckenerfahrungen sammeln können. Und nicht die ersten, aber doch mehr halt. Das lag denen sehr dran, dass ich mehr Rundstrecke fahre.
Rallye war für dich kein Thema, oder?
Rallye war später mal ein Thema, dachte ich mal, ja, vielleicht. Aber dann dachte ich mir, wenn du nicht früh genug eingestiegen bist, ist entweder oder. Mhm. Und ich wäre sicher ein recht passabler Rallyefahrer gewesen. Weil ich habe dann, wir fuhren Ende 70, gingen wir nach Nordschweden im Winter, minus 30, minus 40 Grad, und machten dann so einen Weltmeisterschaftsversuch mit einem 20M oder irgend sowas. Mhm. Ein Straßenauto, auch mit Hakkabelitas drauf. Und da kann man fahren, das waren die beiden Brüder, die Kleins.
Jochi Klein.
Jochi und der Ernie.
Ja.
Und wir drei und jeder von uns fuhr 6 Stunden und 6 Stunden blieb das Auto im Krankenzimmer, um zu sehen, was da alles zu machen ist über Nacht. Mhm. Und wir fuhren ja nur diese völlig verschneiten, kalten, wunderschönen Straßen. Da war ja kein Verkehr, da fuhr ja nichts. Mhm. Also es hat Spaß gemacht. Jeder hat natürlich versucht, so weit wie möglich in den 6 Stunden zu kommen. Und ich habe es dann geschafft mit 640 Kilometer oder irgend sowas in den 6 Stunden. Aber dann dachte ich mir schon, weißt du, da war ein Kamerateam. Und die sagten, ja, kannst ruhig ein bisschen animiert da rumkommen. Ich kam animiert rum und dann auf den Kameramann zu. Der sprang sofort weg und rannte immer weg. Ich sagte, das bleibt immer stehen nach dem 3. Versuch. Ich kam immer schön an und da kam der Gegenschwung. Und da stand die Kamera und bin ich immer an der Kamera vorbeigedriftet. Ich sagte, bleib doch mal einfach stehen. Das hast du gesehen, beim 3-mal schon, dass es geht. Ich habe den getroffen vor ein paar Jahren, irgendwo am Flughafen. Sagte, ich war der Kameramann damals. Der hat sich daran erinnert, ich wusste nicht mehr, wie der aussah, der Kerl. Aber ein netter Engländer. Also ich glaube, ich wäre schon passabel gewesen als Rallyefahrer. Aber als dann die Zeit, das war 81, da hatte ich ja die Paris-Dakar als Rallye, kannst du die nicht bezeichnen, das ist so ein Langstreckenfahren, wo du dann deine 7 Sinne beieinander haben solltest und wach bleiben. 14.000 Kilometer in 3 Wochen, da hast du dann schon zu tun, alles querfeldein mit dem Kompass. Das war immer ganz witzig. Da hast du dein Buch bekommen in der Früh, dein Roadbook mit ein paar Seiten. Unten am unteren Rand war eine Gebirgskette eingezeichnet, so als Kontur. Und da konntest du dann schauen. Und da war auf dieser Kontur war hinten ein Pfeil in so einem Einschnitt, in so einem Talschnitt. Und jetzt hast du das so hingehalten, hast es verglichen mit dem, was du da siehst, auf deiner Karte da. Und da waren die Bergrücken hinten. Und da war drüben, das hat dem ähnlich gesehen. Und da dachte ich, muss da drüben sein. Da haben wir einen Kurs genommen. Da fährst du halt mit dem Kompasskurs dahin. Und von dem Kurs weichst du nicht ab. Ja. Weil dann irgendwann musst du ja ein bisschen drum rumfahren und so. Aber ja, und so kamst du dann durch diesen Schnitt dann darüber und dann. Wie es dann hinten weiterging, war dann anders wieder. Viel Sand, aber es war schon spannend. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Also es war richtig tolles Fahren.
Mit dem Porsche 959 war das, ne?
Das war mit dem, nee, ich fing an mit dem Mercedes.
Ah, ja, genau, ganz am Anfang Mercedes.
Mit dem 500 SLC.
Ja.
450 über 500, das waren 5 Liter. Mit der Zwangsschaltung, also Zwangsautomatik. Da konntest du durchschalten und der blieb in dem Gang. Mhm. Da hat sie also nicht so. Und das war im Sand das Beste, was du haben konntest. Mhm. Der Motor hatte viel Kraft. Der Wachsenberger hat das Auto gemacht. Das war sehr stabil, aber auch sehr schwer. Wir wogen also 2 Tonnen. Wir hatten hinter dem Sitz.
2 Tonnen wog der Wagen.
Ja, ja, wir hatten hinter dem Sitz 400 Liter Sprit stehen.
Die beste Einbauposition.
Ja, das war schon witzig. Und dann hatten wir uns Reifen geleast aus Kalifornien. Sandreifen. Weil wir hatten ja bloß Heckantrieb. Und die waren genial. Wir blieben nie stecken irgendwo. Es war kein Thema. Also das Auto war toll. Der Mercedes war stabil. Wir hatten zwar unsere kleinen Ups auch dabei, vorne mal einen Kühler kaputt gemacht. Da lag ein Sandsteinball, der kam von der Düne runter. Du kannst nicht mehr ausweichen. Und dann liegt dieser, und der Bart, der Jürgen, glaube ich, war es. Nee, ein anderer Porsche-Ingenieur, der.
Roland Kussmaul.
Der Kussmaul war es, glaube ich, der mit dem Auto gefahren war, ja. Der war auch drauf gefahren vorher noch, aber rollte dann so unten ab unter dem Unterbodenschutz und da vorne kein Kühler, nichts hatte. Mhm. War also bei ihm nichts kaputt, also Kleinigkeiten. Und bei mir war vorne Bomben, da bin ich auch drüber. Aber nur der Kühler war eingedrückt vorne, konnte nicht mehr reparieren mit Kaugummi oder mit Seife oder mit was auch immer. So hat es nur warten, bis der Truck kam aus unser Hannover Service Truck, so ein Unimog. Mhm. Und die haben den Kühler gewechselt. Und ich kam dann abends 5 Minuten über die Zeit im Lager an. Bekam 15 Strafstunden für 5 Minuten. Zum Thierry Sabine gesagt, Thierry, das ist doch nicht normal. Ich sage, 15, sagt die Jung, es tut mir schrecklich leid, aber es ist halt so. Die haben es so festgeschrieben und so, damit da nicht die Leute sich zu viel Zeit lassen. Du musst dann schon da sein abends. Ich sage, ich war ja da, 5 Minuten. Aber nee. Also, das war so die Erfahrung, die du halt so machst bei solchen Fahrten. Ich bin ja 3-mal gefahren, die Dakar. Ja gut, aber dann kam wieder zurück, 71. Ja, da kam das zweite Jahr, da fuhr ich die deutsche Meisterschaft mit dem Capri. Mhm. Und wir locker gewonnen, das war mit Abstand das beste Auto. Aber zur gleichen Zeit habe ich einen Freund gefragt, Eberhard Winkler, damals ein guter Freund. Sagte, Jochen, hättest du Lust, meinen Super V zu fahren? Ich sagte, keine Ahnung, soll ich denn nie so ein Ding gefahren? Ja gut, dann haben wir mal, der ist noch nicht ganz fertig, auf kannst du einen normalen V fahren. Sind mit Hockenheim gefahren, mit einem normalen Formel V. Ich habe den mir so angeguckt, so befremdlich, dachte ich mir, das ist ja eigentlich ein Witz, die Serie da.
Ne? Kiefertechnik warst du ja gewohnt. Das war ein Keimann, oder?
Das war ein Keimann,
ja. Kurt Bergmann.
Genau, und dann kam das erste Rennen. Und naja, das habe ich geführt die ganze Zeit. Und dachte ich mir, letzte Runde, wenn du jetzt führst noch, da fangen sie dich ein. Weil aus dem Windschatten raus, und da kannst du dich nicht wehren gegen. Mhm. Also musst du anders fahren. Du darfst nicht führen in der letzten Runde. Aber das war schon diese Erleuchtung, die kam mir zu spät. Ja, okay. Also wurde ich in der Vierte, aber so mit denen zusammen, so ein bisschen. Der eine drängte mich noch so ein bisschen ab Richtung Box. Da hatte ich nur die Wahl zwischen Boxendurchfahrt, Boxenmauer oder mit dem kollidieren, war auch nichts. Und naja gut, so wurde ich Vierter. Aber ich führte die ganze Zeit und dachte mir, easy.
Das war die erste Formelerfahrung, oder?
Die erste Formelerfahrung überhaupt. Ich saß da nie in so einem Ding drin. Ja. Ich habe nie Go-Karts gefahren. Das gab es ja alles gar nicht. Ja, und ich wusste gar nicht, was das ist. Naja gut, und dann Mitte des Jahres führte ich eine Europameisterschaft. Es war damals Gold Cup, oder wie der hieß, Gold Pokal, Gold Cup. Da war ich in Finnland oben, da hatte mich der Nepperstand erreicht im Hotel, gab noch keine Handys. Kannst du uns deinen Vertrag? Sag ich, hab keinen Vertrag, warum? Na, wir haben eine Formel 3 gekauft, muss nach England. Ich sagte, Eberhard, der stand da hinter mir. Sag ich, ich habe eine Formel 3 von Ford, die haben einen gekauft, muss nach England. Oh, sagt, das ist ja toll, mach das, mach das. Ja, sonst hätte ich die Europameisterschaft gewonnen mit dem V, Super V. Aber das Sekundär, also ging nach England. Und meine guten Freunde, auch der Rainer Braun und wie sie alle hießen, haben gesagt, bist du wahnsinnig, die bringen dich um da drüben, sind alles Mörder. Die Formel 3 in England ist ja furchtbar. Und ich sage, wisst ihr das? Hat er schon mal gefahren? Oder ist das nur Hearsay, was ich da höre von euch? Ja. Ja, jetzt weiß doch jeder, sag ich ja genau. Ich weiß es auch. Ich sehe, jeder kocht mit Wasser. Ja. Du kannst nur schnell fahren, aber nicht schneller. So wie es ist. Ich hatte in den 6 Rennen, wurde ich Sechster. Es waren die 6 verbliebenen Rennen der englischen Meisterschaft. Und ich kam vom 1. bis zum 6. Platz. Diese 6 Platzierungen hatte ich. Nicht in der Reihenfolge, aber so war es. 1 habe ich gewonnen noch. Und es war natürlich toll. Ein Deutscher, der in England gewinnt, Formel 3. Boah. Aber ich dachte mir gar nicht viel dabei. Und es hat Spaß gemacht. Da war der Roger Williamson, der Judy Scheckter und so die guten Leute. Mhm. Weil okay, die schlechteste Platzierung war Prinz Hatch. Aber nur Prinz Hatch wurde ich nie so richtig warm mit. Die machte mir auch keine besondere Freude, die Strecke. Ich weiß nicht warum. Ja, schwer zu sagen, aber so war es halt.
Was für Strecken liegen dir? Schnelle Strecken mit schnellen Kurven? Oder?
Schnellere, ja.
Okay.
Ja. Schnelleres Zeug. Gut. Aber dann, na gut, dann kam 72, wo ich dann die Europameisterschaft mit dem Capri Und dann wurde ich der Zweite, weil dann, nee Quatsch, das war Formel 2, Europameisterschaft. Und im Capri wurde ich Europameister. So. Capri, Tourenwagen Europameister. Also Formel 3, dann habe ich sofort einen Vertrag bekommen. Gut, aber das erste Rennen tatsächlich war Monza. Wir waren oben Fitness, natürlich mit Jochen Nerpasch, damals die ganzen Fahrer von Ford. Mhm. Und ich habe mich dann mal kurz ausgeklinkt und fuhr runter nach Monza. Formel 3, wenn man es vergleicht, damals und heute. Ford Transit mit einem Hänger hinten dran, ein Mechaniker. Das war ein Däne, ein netter Kerl, so sah aus wie der große Great Big Dane, war wie der Hund. Und der brauchte nur knurren, dann liefen die Leute gleich wieder weg vom Auto. Naja, gut. Und dann bin ich nach Monza gefahren. Und strömender Regen, es war schrecklich, leider. Aber ich führte und führte und führte und war weit vorne weg. Und dann ist er irgendwann abgesoffen mit Wasser, wie viele andere Autos auch. Die standen dann alle rum und, ne, und dann blieben die Autos stehen, weil irgendwo ein Verteiler oder irgendwo war Wasser drinnen, Zündspulen oder was der Teufel war. Aber ich bin dann, also wie gesagt, rausgekommen, fuhr dann wieder zurück, ganz happy eigentlich, weil ich gemerkt habe, das ist kein Thema, alles wunderbar. Und dann kam Monte Carlo, Formel 3. War ich zum ersten Mal in Monaco. Monte Carlo, wunderbar. 80 Autos. 20 durften ins Rennen. Du musstest dich ständig qualifizieren von einem Training zum nächsten. Und das habe ich auch gemacht. Und dann gab es zwei Rennen zum Schluss. Immer also 20 Autos. Die ersten 10 kamen dann in den Endlauf von dem entsprechenden Heat.
Ja.
Und ich war in der Gruppe, da lag ich auf dem 12. Platz, vor mir war ein Engländer, 11. und ein Italiener, 10. mit dem Nova und so weiter. Und der hatte keinen Flügel drauf, wir hatten Flügel, wir waren ein bisschen schneller um die Kurven, aber der war ein bisschen schneller auf der Geraden, der Italiener. Und ich dachte mir, letzte Runde, damals waren die Boxen für die Formel 3 oder überhaupt die Boxen, die waren unten aus dem Tunnel raus, auf der linken Seite. Wo jetzt die Schikane zur Tabak. Ne? Mhm. Da waren 2-3 Jahre, hatten die da unten die Boxen aufgebaut. Warum auch immer. Und aber stand Ziel war trotzdem oben. Und wir kamen runter und standen die natürlich alle da an der Leitplanke von unseren Teams alle. Und ich dachte mir, verdammt nochmal, jetzt oder sonst fährst du nicht im Rennen. Kriegst keinen Platz. Dachte ich mir, jetzt oder nie. Bin dann raus, der Engländer wollte natürlich auch raus, an dem Italiener vorbei. Und du hattest die erste Schikane und dann die zweite, der Notausgang der Schikane, war ein bisschen weiter vorne noch. Mhm. Ich habe beide Autos übersprungen. Das ist kein Witz. Ich bin im Engländer auf die Räder, bin dann so über die Italiener noch drüber und landete vor dem auf der Hinterachse. Und das Auto drehte sich so genau zum Ausgang von zum zweiten Ausgang da raus und kam dann so wieder oben bei Stand und Ziel vorbei. Naja, bin da unten in die Box, haben angeguckt, war nicht viel, wurde verbogen, ein paar Streben und das und jenes. Dann stand ich am Start als Letzte, strömender Regen. Im Training war es trocken gewesen, meistens. Aber da war es richtig nass und ich stand und ein Kommissar lief vorbei und sagte, mach mal das Rücklicht an, hinten. Ging nicht. Kannst nicht fahren, da wirklich geht nicht. Das war ein Deutscher. Hau ab, du Idiot. Da standen die ganzen deutschen Fans an der Seite. Hau ab, du Idiot, das ist doch eh letzter, den sieht doch gar keiner. Stimmt. Okay, kannst fahren. Ich habe dann in der ersten Runde habe ich 11 Autos überholt. Ich war in der dritten Runde, war ich auf Platz 4 und wir sind runter zu Mirabeau. Und da hat sich der dritte verhakt, steckten da, Straße versperrend. Und der erste war schon weg. Und wir kamen alle zum Stehen, Gott sei Dank, ohne Berührung. Und dann, ich war der erste hinter den beiden. Dann fuhr einer von denen rückwärts und fährt mir voll vorne über meine Flügel und über die Schnauze von dem Auto, sodass die Füße rausgucken. Oh, dachte ich mir, so ein Mist. Musste ich natürlich wieder unten rein, damit viel Tape haben wir das dann fixiert. Na gut, wurde ich 7. in dem Rennen, aber das hätte ich gewonnen mit links. Naja, aber das waren so Sachen, weißt du, da habe ich mir, damit war ich natürlich automatisch auch bei den Teams irgendwo schon im Auge.
Ja, klar.
Und da hatte ich schon relativ viele Angebote. Und Ford hat mich dann mit an den Certis vermittelt. Mhm. Und die wollten, dass ich, und der hat mich natürlich gerne genommen, weil er gehofft hatte, John Certis, dass er Geld kriegt von Ford.
Ja.
Was aber nicht kam. Okay. Weil die, damals der Ford-Chef, Ford-Sportdirektor, der hatte natürlich auch kein Budget. Mhm. Und das Geld, was Ford bezahlt hatte, ging natürlich an die drei Ford-Teams. Lotus, Tyrrell, McLaren. Mhm. Und da ging überhaupt nichts an Certis, ging gar nichts. Und er hatte kein Geld. Wir hatten dann Bang & Olufsen. Das war ein großer Händler in Brüssel. Ja. Weil der Sohn vielleicht auch mal fahren wollte und ihn dann, ja, was auch gemacht hat später. Ja, ja. Und der war auch recht gut. Na gut, aber das waren so die Sachen. Dann, okay, fuhr ich Formel 2. Der Formel 2 war ein wunderbares Auto von ihm. Mhm. Und dann wurde ich der Zweite in der Europameisterschaft hinter dem BMW March. Ja, da war der Charrier, glaube ich, war Europameister geworden. Und der Beltoise. Weiß nicht mehr. Charrier, der Beltoise. Na gut, ich wurde Zweiter. Weil die hatten mehr Ausfälle. Aber es war trotzdem gut. Da kamen schon die ersten Formel 1 Fahrer rein, Tester rein. Das war im gleichen Jahr dann schon. Da war ich Europameister geworden mit dem Ford Capri. Was schön war. 73. Dann 74 fuhr ich dann die...
Ja, du bist 73 die ersten F1-Rennen noch gefahren, ne? In Silverstone.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, logisch. Und wir waren damals in Goodwood. Mhm. Und ich habe mir, weißt du, das waren so Sachen, ich habe das alte Nürburgring-Fahrerlager unten, die dunklen Boxen mit den öligen Böden und den dunklen Wänden und diesen funzeligen Glühbirnen, die von der Decke hingen, am Kabel.
Ja.
Also das waren so, da standen dann diese großen Formel-1-Fahrzeuge. Und ich guckte dann so rein, so mit viel Respekt. Dann guckte mir die so an, von innen auf den Certis. Ich erinnere mich gut dran. Das war noch dann das Jahr vorher, vor der Mike Halewood noch. Und die Pop- und Oxo-Autos da irgend sowas. Und Spielzeug. Naja, gut. Aber ich guckte so rein und dachte mir, mein Gott, das sind ja doch, konntest du unten die Pedale gar nicht sehen, weil es so dunkel war. Na gut, ich saß da nie drin, aber hatte schon viel Respekt vor diesen Fahrzeugen, auch vor den Fahrern. Mhm. Und weißt du, wenn du am Nürburgring standst und dir das als Zuschauer verinnerlicht hast, das Ganze, waren wir meistens am Pflanzgarten unten und dann hörst du den Streckensprecher von der Brücke unten in Breitscheid. Ne? Da war dann einmal ein Streckensprecher bei Start und Ziel und der war der Zweite. Und der erzählte dann, wir haben es dann zugehört natürlich oben, und wer dann vorne war und hin und her, wer eben da am besten aussah. Und dann hörtest du an dieser wunderbaren Strecke, durch die Topografie entstellt, die Geräusche lauter und leiser werdend. Mhm. Und so, und dann wusstest du genau, dann hast du so mitgelebt, dass du genau wusstest am Geräuschpegel, wo die waren.
Ja.
Und dann kamen so Brünnchen, dann wurde es ein bisschen leiser im Moment, und dann wurde es ein bisschen lauter, und dann wusstest du, jetzt müssen sie gleich, wow, und brachen die da oben raus, aus dem Waldbergabstück da runter zum Pflanzgarten, kommt diese leichte Senke, wo sie sich da angebremst haben. Und dann konntest du denen zuschauen, du warst ja so die Tischlänge weg von denen, vom Zaun bis zum Auto. Und da konntest du sehen, wie sie gelenkt haben und geschaltet haben zum Teil noch. Und das war geil. Da hast du mitgefiebert. Ja. Und das war einfach, das hat mich so berührt, wirklich so positiv auch. Das fand ich unheimlich gut. Und da dachte ich mir, was ein schöner Rennsport.
Hattest du ein Vorbild eigentlich aus der Formel 1?
Nein, nicht fahrerisch, wenig eigentlich. Ich dachte nur, ich habe nur ein paar Leute wirklich sehr gemocht. Das war Jackie Stewart. Und Jochen Rindt habe ich nur kurz kennengelernt, leider. Mhm. 69, ja. Und na gut, ich habe Graham Hill dann später und so weiter. Aber Vorbilder, die waren für mich alles Vorbilder. Mhm. Die waren alles, aber ich habe keinen idealisiert oder hervorgehoben. Außer jetzt mein Jackie Stewart, sagte ich mir, ich hatte einfach einen riesen Respekt, weil der fuhr mit allem schnell, was der fuhr. Auch mit unseren Capris. Wir fuhren am Nürburgring und hatten einen Goodyear-Bereiften, weil er einen Goodyear-Vertrag hatte und wir hatten Dunlop drauf. Und er hatte ein ganz weißes Auto. Naja, und dann irgendwann ging es um Gradius und sagte, do you think Jochen can drive the car? I don't think the car is doing so well. I would love to have another opinion there. You know. Und ich bin mit seinem Auto gefahren, mit den Goodyears, war ein bisschen schneller als er. Und sagte, must be me then. Ist dann wieder ins Auto gesprungen, fuhr mit seinem Auto und wieder etwas schneller. Ja. Aber ich war mit meinem dann trotzdem noch schnellster. Naja. Und so aber, ich habe gemerkt, der Kerl, der kam an, der Kerl, Sir Jackie Stewart, und hat das Auto noch nie gefahren und war super schnell. Hat nie gemeckert, sondern fühlte sich einfach zu Hause in den ganzen Autos. Da fuhr ja drüben die Can-Am-Autos und da fuhr er die. Das waren ja auch. Und da war in jedem Auto flink. Und da war er super nett. Lief immer so auf den Zehenspitzen, weil er war nicht groß. Ja. Und hatte immer seine recht dick besohlten Tennisschuhe an. Was mich immer verwundert hat. Da fuhr ich auch mit denen. Ja, ich kam immer befremdlich vor, weil ich dachte mir, du kannst mit so dicken Sohlen, hast das Gefühl gar nicht so. Aber bei ihm ging das wunderbar. Und ich bevorzugte so sockenähnliche Lederschuhe, mit denen du unten das, die Pedale, weißt du so, da konntest du bremsen und gleich mit dem halben Fuß gleich wieder Gas geben, was er auch gemacht hat. Jackie Stewart mit Sicherheit.
Mit seinen dicken Schuhen.
Mit seinen dicken Schuhen. Ja, aber das war schon ganz beeindruckend.
Hattest du sonst von der Statur her Probleme in den Autos eigentlich?
Es gab es noch nicht so richtig. Die Autos waren etwas größer, ja, wie heute zum Beispiel.
Ja, heute ist ja Wahnsinn.
Und ja, gut. Und wir konnten die ja. Die waren ja alles Aluminium. Mhm. Und wenn die wirklich ein bisschen zu eng waren an den Hüftknochen, dann hast du mit dem Kupferhammer hast du die so ein bisschen eingeklopft neben, dass du ein bisschen mehr Platz hattest. Ja. Das war völlig normal. Ja. Dann waren ja nur die Tanks hinten dran und dann hast du nicht kaputt geschlagen, sondern nur so ein bisschen eingebeutelt. Und dann ging das. Nee, das war die ersten Male, dass ich fuhr. Ich fuhr Formel 2 getestet in Goodwood. Und dann sagte der Curtis, would you like to try the Formula One? Sag ich, ja, of course. Hm. Naja, ich hatte vor dem Auto schon Respekt. Ich fuhr es dann und es war ein großes Auto. Vorher hatte ich die Filigranen von Formel 2, Formel 3. Hm. Die waren natürlich kleine, wunderschön zu fahrende Autos. Und da kam plötzlich, saß ich in so einem großen Auto, dass ich auch so von der Trägheit der Bewegung der Einzelnen schon anders bewegte eben wie die anderen Autos. Na ja, gut, da fuhr ich dann, aber dann hast du dich dran gewöhnt, relativ schnell. Und da fuhr ich auch recht flink. Und das war dann schon, hat schon Spaß gemacht. Ich habe nur gemerkt, dass das Auto natürlich noch einige Arbeit brauchte. Das habe ich schon gemerkt, dass das Auto nicht so 100% richtig lag. Mhm. Habe ich dem Service auch gesagt. Und er sagte, der Derek Bell war auch noch da. Er sagte, das, John, ist nicht richtig an dem Auto. Das müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht verbessern können. Das kann nicht sein. Als ich umgezogen fuhr dann schnell mit dem Auto und fuhr 4 Sekunden langsamer, sprang wieder raus, sagte, das Auto ist gut, the car is very good, there's no problem with it. Sag ich, John, fahr mal gerade 4 Sekunden schneller, dann spürst du es vielleicht auch. Ja, also Derek Bell, der hat dann genau das gleiche gesagt wie ich. Ja, und er sagte auch, das. Ja, da war er ein bisschen pikiert, der John. Und so weiter, der war dann schon ein bisschen schwierig manchmal. Und der hatte, und es ist ja ein Witz, das erste Rennen war ja am Silverstone, wo es dann gleich diesen Start-Crash gab, nach dem Ende der ersten Runde. Ende der ersten Runde, nach die eigentliche Startrunde. Und weißt du, ich stand dann so auf Platz, das war Carlos Parcher, Mike Hailwood, wir hatten 3 Autos von Surtees. Ich hatte einen weißen und ich stand da zwischen den beiden. Ich glaube, der Carlos war 12. Ich war 11. und der Mike war 10. meinetwegen, irgend sowas. Und ja, dann spürst du schon so eine angenehme Spannung. Das war irgendwie, es war schon beeindruckend. Und diese Autos mit den großen Flächen, großen Flügeln hinten drauf.
Diese breiten Reifen.
Die Riesenreifen, ja.
Unglaublich.
Na gut, und dann kam der Unfall gleich am ersten, staubte kurz auf, alle bremsten, ich bremste auch. Alle gaben wieder Gas, ich auch. Und das war es dann. Dann bum, 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 bum. Alle 3 Surtees waren kaputt. 12 Autos. Der Einzige, der sich wehgetan hat, war der Andrea, der Adamitsch. Da hat er sich Knöchel gebrochen. Mhm. Rechts oder links. Aber sonst war Gott sei Dank nichts passiert. Und der Jody, der wollte auf der Außenseite mit dem Yardley McLaren, fuhr der aufs Gras und kam dann wieder quer ins Feld rein. Ja. Und hat sich dann so in der Boxenmauer stecken, hat ein paar Leute noch erwischt Und so, und dann natürlich durch die Bremserei und durch das ganze Drehen und so fuhr sie ineinander rein. Also das war der erste Eindruck, den ich hatte von der Formel 1. Da dachte ich mir, wenn das Formel 1 ist, das mag ich nicht so richtig. Das macht nicht so richtig Spaß. Ja. Na gut, dann kam das nächste Rennen, war der Nürburgring.
Ja.
Für mich. Ja. Nürburgring, jetzt hatte der 30, hatte keine Reifen gekauft mehr von Goodyear damals. Hatte aber noch alte Reifen, die waren nicht alt, die hatten keine Laufleistung, da war nichts drauf. Die waren neu noch, aber die lagen schon ein Jahr lang rum oder was auch immer. Aber immer im Dunkeln, im Schuppen.
Ja, immerhin.
Also die waren okay. Ja. Es waren Firestar und die waren besser. Die waren eigentlich besser als die Goodyear. Mhm. Und damit lag ich auch ganz gut. Und ich wäre bei meinem ersten Rennen in die Punkte gekommen, also Sechste, wenn nicht Emerson vor mir gewesen wäre. Auf den habe ich aufgeholt und dann dachte ich mir, den überholst du am Galgenkopf. Und schwarz raus. Galgenkopf konnte ich voll fahren mit meinem 30s. Mhm. Damals also so vielleicht so ein bisschen Feathering, aber fast voll. Der Emerson bremste jedes Mal. Da war da oben irgendeiner, war da rausgeflogen. Also waren gelbe Flaggen überall. Mhm. Man musste natürlich bremsen und da hat er als Erster wieder beschleunigt. Dann kam ich nur noch ran bei ihm, aber nicht vorbei.
Ja.
Na gut, wurde ich Siebter. Sonst wäre ich Sechster mit einem Punkt geworden bei meinem ersten Rennen. Und der Witz war der, als ich Formel 2 war ja auch so eine Sache. Das machte mir unheimlich Spaß. Das war das Eifelrennen. Und Eifelrennen war ja ein großes Rennen eigentlich in Deutschland. Mhm. Auf dem Ring habe ich gewonnen. Mein erstes Formel 2 Rennen. Und dann habe ich noch den Derek überholt in der letzten Runde. Und der tanzte vor mir da rum und machte da rum. Und dachte, was macht er denn? Da habe ich überholt. Ich habe gewonnen. Wirklich, war schon merkwürdig. Da hatte ich aber auch die Firestone drauf. Mhm. Habe ich jetzt in alten Bildern, habe ich mir das nochmal genau angeguckt. Und hatte damit schon Vorteil gegenüber den Goodyear-Leuten. Die Firestone waren einfach, aber es wusste keiner, hat sich keine Gedanken gemacht. Ich war der Einzige, der sie hatte.
Naja. Wie war denn insgesamt Formel 1 für dich? Also war die Leistung dann so überragend, wie du es erwartet hattest? Oder hat es lässt
sich Nein, war es eigentlich nicht. Die Leistung war schon beachtlich, aber es war das ganze Feld. Das waren die Kollegen, das waren die, ja, und die einzelnen Autos, die ein bisschen besser waren als die anderen und hin und her. Und du hattest immer die Nummer 1 Fahrer und da waren noch Stewart und Graham Hill und die waren ja alle noch dabei. Und Denny Halm. Ich erinnere mich noch gut, als ich zum ersten Mal dann nach dem 30s, bin ich ja 74, fuhr ich dann nicht mehr. Also das waren dann auch so Zeiten. John 30s Formel 1, der TS14, TS16. Das war 74. Jedes Training brach irgendwas ab am Auto. Und dann kam ich zum Stehen mal wieder, weil hinten der Radträger gebrochen war, hinten rechts vor Start und Ziel. Das war im letzten Qualifying. Da konnte man, das war noch immer eine Stunde. Und kam zum Stehen, da sprang über die Leitplanke. What did you hit? Sag ich, John, du siehst, dass ich nichts berührt habe. Aber wenn du mir nicht erklären kannst, warum das abgebrochen ist, hinten der ganze Fahrer, ja, kannst du selber fahren morgen, ich fahre nicht. So, wirklich.
Ja.
Bin ich nicht gefahren am nächsten Tag. Weil ich sagte, it was brand new, I don't know why it broke. Ich sagte, that's all I wanted to hear, John. I'm not driving tomorrow. I'm not a guinea pig here. I don't want to do that. There's my door, I can walk out. Don't have to do Formula One like that. No, und so. Na gut, bin ich nicht gefahren. Das hat mir auch keiner übel genommen. Die anderen Teams haben es alle, ich dachte, hast recht gehabt.
Okay.
Ja.
Was hat John 30 gesagt? Ich,
am Montagmorgen las ich in der englischen Zeitung, noch in Monaco, dass er noch eine Option hätte fürs nächste Jahr. Bin ich mit der Zeitung zum Flughafen rübergeflogen nach London, runter nach Seven Oaks, wo er wohnte. Edenbridge. Und ich habe oft bei ihm gewohnt. Habe mich aber gut verstanden mit denen. Die haben mich versucht zu tricksen mit den Verträgen, das glaubst du nicht. Naja gut, dann stand ich da mit der Zeitung und hat die Tür gemacht. Hey Jochen. Ich habe gesagt, no, John, what's this here? Sagt er, ja, that's what you signed. Sag ich, John, look me in the eye. Ich sag, you know and I know it. I didn't sign that. You know that I do not have an option for next year. You don't have an option for next year. No way. I show you your contract. Da lief er weg, da kam er zurück. Mit einem, hab ich gesagt, die haben alle rot unterschrieben. Das ist eine Frau, die Sekretärin, da. Und ich in Schwarz hatte ich schon mal einen unterschrieben. Das war, wusste ein Jahr vorher. Und ich sagte, das ist mein Signature Boy. Und dann haben sie mich gebeten, dann nochmal in Rot zu unterschreiben. Und so weiter. Und dann haben sie, weißt du, so naiv wie ich war, so unerfahren, hast du die ganzen eingesetzten Sachen, die alle in Rot drin standen, nicht initialt am Ende der Zeile. Weißt du, machst du deinen Kürzel hin, was du machen musst. Nicht nur unten, sondern an der unteren,
sondern
auf der unteren Seite.
Hinter jedem Ding, ne?
Und so war das bei mir gewesen. Ich habe das also unten die Seiten, da stand JM, 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 aber nur ganz unten. Und dazwischen Zeit konnten die alles Mögliche einfügen, haben sie auch gemacht. Oder eher. Und da stand eben drin, so völlig out of context mit dem Rest, Paragraph 15 ABCD, irgend sowas. Team Surtees hat noch eine Option auf mich für das folgende Jahr. Ich sagte, John, this was not in it. I want a letter of release now for the next race or I stop driving altogether. He said, I do not go along with that. He said, you want to call me a liar? So John, you can call yourself what you want. I respect you for what you did in life, but not for doing that. You're cheating me here and you know it. And I said, look me in the eye, John. You and I know it. That's all we have to know. He said, I want a letter of release, otherwise, no go.
Was hat er gesagt?
Naja, und ich habe nichts gesagt, aber der kam nicht mehr nach Schweden hoch. Und da lag ich da auf Platz 4 in Schweden, aber dann ging der Motor kaputt natürlich. Wir hatten ja den Brian Hart Motor, die waren nicht so furchtbar stark. Die waren gut, aber der Brian Hart war halt auch nicht übertrieben gut betucht, sodass der auch immer schon das Material immer wieder mal verwendete, was schon mal drin war. Aber dann das letzte Rennen musste ich dann noch fahren am Nürburgring. Vorher sagte er, weil der Stuck zum ersten Mal fuhr. Ich habe gesagt, der Striezel fährt jetzt und sagt, steht da in der Presse, dass du Angst hättest vor dem Stuck. Und ich sagte, ihr seid Arschlöcher. Sag ich, warum redet ihr so mit mir? Wirklich. Und ich sagte, das ist doch wohl ein Blödsinn. Ich habe Angst vor wem, vor was? Bitte. Ja, trotzdem musste er fahren. Na ja, gut, bin ich da gefahren. Ich kam hoch zum Nürburgring. Surtees kam auf mich zu. Ich hatte die Hände auf dem Rücken, aber ich sagte, no, John, it's just this race. And it's a wish of Ford that I do it. I don't want to, but I do it. Und es lief gut. Ich lag dann, bin gut ab. Dann, weißt du, an drei Formel 1, die ziehen gerade runter. Und ich war da auf der Boxenseite von dieser Dreierkette. Und bin dann unten, habe ich alle ausgebremst, bin dann unten als Erster in die Südkehre unten rum und so weiter. Also es lief gut, ich war dann wirklich auf Platz 4 und platzte mir wieder mal der Motor.
Wie haben dich die anderen Formel 1 Fahrer
aufgenommen? Gut, ich habe mich gut verstanden mit allen. Ja. Also ich dann, da hatte mich dann McLaren schon eingeladen, also haben einen Vertrag angeboten, wie Yardley McLaren. Da fuhr der Danny Halm und der Peter Revson zuerst noch. Und Peter Revson, der wollte dann natürlich ins Hauptteam mit rein, weil Yardley McLaren, Yardley war ja eigentlich die Firma seiner Eltern. Und jetzt da haben die immer gedacht, naja, da bringt er noch einen Haufen Geld mit. Aber der Peter Revson fuhr super gut Auto. Das war ein hervorragender Rennfahrer. Der fuhr ganz unauffällig und schnell. Das hat mich immer, ich habe den oft angeguckt und habe gesagt, der Revson, das Schnellste, wirst du sehen. Ach, Mensch, der fährt ja viel zu langsam. Ich sagte, der fährt nicht langsam, der fährt bloß sauber. Mhm. Und so war es auch so. Und das ist ganz netter. Ich habe ein paar ganz nette Bilder auch von ihm. Ich mochte den gerne, den Kerl. Das war so ein guter Amerikaner, sah gut aus und war so wirklich so ein schlichter Mensch. Weißt du, kein Rumdröhner irgendwo, wo auch kein Blödsinn gemacht, wie so einige andere. Und der kam dann ums Leben, weil er für Shadow fuhr, in GLA wieder unten. Das war es Anfang 74, so. Ja klar, weil ich habe da getestet mit dem Surtees und
der Carlos Page, der ging in der Saison dann schon zu Brabham.
Ja, genau, ja. Ja, der hatte auch die Schnauze voll, der konnte, kam ja nicht zum Fahren. Ja. Der stand ja immer. Ja. Da war immer irgendwas kaputt. Und der Carlos Barche war netter, war ein flinker Kerl. Mhm. Der war gut, war ein netter Typ. Der kam auch so tragisch ums Leben, weil er mit seinem Fluglehrer in die Wolken, ins Gewitter rein startete von dem Stadtflughafen von São Paulo. Und das habe ich nie verstanden. dachte ich, mit dem Fluglehrer, verdammt nochmal, eine Flugstunde zu machen, fliegen den Gewitter. Wo gibt's denn sowas?
Ja.
Da war sie also weg.
Mhm. Du bist auch während der Saison gegangen, 74, ne? Du hast die Saison auch nicht zu Ende gefahren bei Surtees.
Na gut, ich habe dann aufgehört nach dem Nürburgring.
Genau, da habt ihr es überworfen. Wie war das möglich eigentlich, dass man unter der Saison...
Der wollte mich... Ich habe einfach meinen Vertrag da nicht eingehalten.
Ja, okay.
Das, die Freiheit hast du.
Okay.
Du darfst den Bus nicht woanders fahren.
Mhm.
Ohne seine Einwilligung. Der wollte mich verkaufen wie ein Fußballer an andere Teams.
Ja, okay.
Und so weiter. Das war aber damals... zum ersten Mal überhaupt sind aufs Tablett gekommen. Diese Möglichkeit, sowas zu machen, das gab es noch gar nicht. Und ich saß also immer mit dem Surtees und ein paar Anwälten zusammen. Und ich wollte ja bloß weg, dass ich endlich fahren kann, 4 Jahre. Und hin und her. Und der schuldete mir, der hat mich nie bezahlt. John Surtees schuldete mir bis dahin knapp 300.000 Pfund.
Der hat dir kein Gehalt gezahlt?
Der hat mir nicht einen einzelnen Pfund bezahlt. Nie was. Das kam noch dazu. Der hatte das Geld aber nicht. Ich wusste seine Zustände, wie es aussah. Wir waren ein 12-Mann-Team.
Ja.
Da war niemand da.
Wie sah es deine Werkstatt aus?
Naja.
Eine kleine Schrauberbude.
Ja, klar. Und das war halt. Aber selbst Jackie Stewart's Cantarell's Schuppen haben sie jetzt wieder aufgebaut.
Ja, in Goodwood, ne?
In Goodwood, dann da rübergebracht. Hast du gesehen?
Ich habe Fotos
davon nicht gesehen. Fotos,
ja, ich war nicht da.
Ne? Na, ich war drin. Und so weiter, dachte ich mir, in diesem Schuppen, der nicht groß war, so war hoch und weiß angemalt und so weiter, so sah er aus. Ich war damals bei ihm beim Cantarell. Der Jackie Stewart wollte mich ja zu Tyrrell bringen immer.
Hm.
Und leider hatte ich dann schon Surtees unterschrieben. Da haben wir noch am Golfplatz geredet, in Watkins Glen. Und der Cantarell sagte, Jürgen, can we talk now? Sag ich, yes, we can talk, but I can't sign. Ich sagte, I signed already for Surtees. Und die hatten gerade so ein Abkommen getroffen, dass sie sich die Fahrer nicht mehr ausspannen,
ja,
weil sie schon unterschrieben hatten.
Ja.
Also leider, das hätte meine ganze Karriere hätte vielleicht wirklich anders ausgesehen. Na gut, und dann saß mir irgendwann mal rum, weil ich sagte, okay, John, just to bring it to an end. Ich sagte, I know you can't pay. I know you can't pay. You promised me for all the years you would pay. You haven't paid me a single pound. No expenses, no nothing. No, sorry, the hotels you paid. Sometimes. Das waren aber Hotels, die waren so gruselig.
Ja.
Also, na gut.
Aber wovon hast du da gelebt zu der Zeit dann?
Ja gut, ich hatte vor Ort, ich habe noch...
Also du, ja, stimmt, du bist ja
noch vor Ort. Ich fuhr noch da und dort und so weiter.
Ja.
Ich fuhr da mal für Alpha. Und
also nee, das nicht, so
das kam später. Das kam
da gab es keine Exklusivität, sondern du kannst auch irgendwie tatsächlich alles Mögliche fahren. Ne?
Ja gut, ich lebte ja Fugeral, wenn du so willst. Ne? Ich habe keine großen Geschichten gemacht.
Ja.
Aber gut, ich hatte ich dann doch, das Schiff hatte ich schon. Da habe ich schon investiert, leider.
In ein Schiff.
Aber das konnte ich gerade so. Also ich habe nicht viel verdient, aber es ging halt. Ne? Und ich sagte, you keep your money and you let me go now. I know you can't pay. You will never be able to. You have to sell your house or whatever. 300,000 pounds, John. 289,000 pounds. Mal 7 damals oder mal 6 Pfund D-Mark. War schon Geld.
Ja.
Und da habe ich schon darauf verzichtet, weil ich wollte ja Rennen fahren. Weißt du, ich hatte Respekt vor dem John Surtees.
Ja.
Der wurde Weltmeister mit Motorrädern, fuhr toll Auto.
Ja.
Ne, mit Ferrari wurde er Weltmeister und so weiter. Und ich hatte nichts gegen den Mann, aber der war Jekyll und Hyde. Der war zwei Charakter in einem, wirklich leider. Und na gut, sagte okay, dann ließ er mich gehen. Dann fuhr ich nach Watkins Glen und Mossport mit dem Yardley. Und es lief ganz gut. Und auf dem Rüberweg, ironischerweise, auf der Maschine saß der Helmut Koenig. Sag, Helmut, was machst du denn? Sagte, ja, ich fahre. Ich sagte, ja schon, aber was fährst du denn? Für wen? Sagt, für Surtees. Sag ich, fahr nicht. Die Autos sind gefährlich.
Ja.
Sagte, na geh, was schon, wenn du nicht fährst, dann kriegst du gar nichts nächstes Jahr. Ich sag, spinn dich aus. Ich habe aufgehört, weil das Auto nichts ist. Da kam in Watkins Glen ums Leben, weil die Vorderachse gebrochen ist, ist unter die Leitplanke Kopf ab. Und da dachte ich mir, das ist genauso. When you think it's wrong, it's wrong. Don't force it.
Hattest du manchmal technische Angst bei den Autos, dass die...
Angst nicht wirklich, aber du warst dir schon bewusst, Und du hast schon Vertrauen in die Mechaniker haben müssen. Mhm. Und das war eben bei so Teams wie Surtees, die Mechaniker waren gut, aber das Material, was der hatte, war alt. Mhm. Und es war nicht gut genug und es war zu schwach oder weiß der Teufel was. Und das sind so Sachen, da hatten wir schon Bedenken. Zum Beispiel, ich wäre auch ungern für Chapman gefahren, weil zu viele Leute mit den Autos ums Leben kamen.
Die zu fragil waren, ne? Lotus, das war immer am absoluten Limit gebaut.
Und ironischerweise, ich lief mit dem Gerhard Berger vor ein paar Jahren beim Grand Prix Classic da in Monte Carlo durchs Fahrerlager, da standen die Autos alle drin. Sagte, was, Jochen? Ich habe mir immer ein Ehrwort gegeben, dass ich keinen Lotus fahren werde. Ich sage, witzig, dass du das sagst. Ja. Mir geht es genauso. Ich wollte Lotus nicht fahren. Obwohl ja, der Emerson wurde Weltmeister damit und ein paar andere noch auch. Dennoch, das ist so hasardieren. Da wollte ich halt nicht. Das war also schon eine Ironie ohne Ende. Helmut Kotti war ein lieber Kerl. Ich habe nur ein Bild davon, das ist die Rosi Mittermeier, der Helmut und ich, mit drei Pferden unterwegs da irgendwo oben so im Sommer. Badehose, der Kurtl Bergmann ist noch dabei. Naja, sind wir da rumgeritten.
Das war Jochen Maas und natürlich passt das alles nicht in eine Folge und darum geht es hier in der nächsten Woche weiter. Dann unter anderem mit den Mercedes-Benz Junioren und seiner Freundschaft zu Michael Schumacher. Danke fürs Einschalten, abonniert noch schnell diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.